Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag.
Ich habe dann für mich so ein bisschen einen Weg gefunden, was ich glaube ich eine ganz gute Herangehensweise bei den meisten Menschen ist. Nämlich, wir alle haben das Bedürfnis, verstanden zu werden und gehört und gesehen zu werden. Und wenn man sich vom System betrogen fühlt, den Menschen erstmal nicht das Gefühl zu geben, du bist dumm und du bist falsch und es stimmt nicht. Ich habe recht, du nicht. Mhm. Sondern erstmal, ich sehe das und ich höre das. Aber lass uns doch nochmal gucken, was hier eigentlich steht und worauf wir das basieren und was die Datenlage sagt. So. Natürlich kommt dann immer Ping-Pong hin und her und dann kommt da wieder eine Studie und dann kommt da wieder irgendwie ein Link. Aber das war so meine Herangehensweise.
Das ist die Strategie des Arztes und Aktivisten Yayosha Mutardi. Was kann man noch tun, wenn das Gegenüber anfängt, richtig krude Theorien auszupacken? Ein YouTube-Format der Bundeszentrale für politische Bildung gibt wertvolle Tipps und Beratungen. Stellen wir Ihnen gleich vor. Los geht's hier aber erstmal mit feinem Retro-Pop aus Australien. Joel Saracula mit Sun Goes Down. Willkommen im Kompressor. Der Krieg in der Ukraine ist zu großen Teilen auch ein Krieg um Informationen. Entsprechend wichtig ist die Rolle der Wikipedia in diesem Konflikt. Die Betreiber, die systematisch gegen Falschinformationen zum Krieg vorgehen, sind jetzt in Russland zu einer Geldbuße verurteilt worden. Außerdem sollen sie bestimmte Informationen etwa zu den Kriegsverbrechen in Butscha und Mariupol löschen. Die US-Stiftung will sich allerdings nicht beugen und hat deshalb Klage eingereicht. Über diese neue Stufe in der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Wikipedia spreche ich jetzt mit dem Medienwissenschaftler und Netzpolitik-Experten Leonard Dobusch von der Universität Innsbruck. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie würden Sie denn die Situation der Wikipedia in Russland derzeit überhaupt einschätzen? Also wie frei kann die Enzyklopädie dort überhaupt agieren und spielt Zensur jetzt schon eine große Rolle?
Also zunächst einmal muss man, glaube ich, sich bewusst machen, wie groß die Bedeutung von einer Informationsquelle wie der Wikipedia gerade in Krisenzeiten und ganz besonders eben auch in Situationen ist, wo man vielleicht klassischen Medien in Russland, Staatsmedien nicht vertrauen kann. Also in den ersten Tagen der Invasion haben über 500.000 Menschen jeden Tag alleine die russische Seite zur Invasion der Ukraine in der Wikipedia besucht. Und seither hat sich das auf einem niedrigeren Niveau eingependelt. Aber das erklärt auch, warum Wikipedia dann ins Visier staatlicher Stellen geraten ist. Und bislang ist es aber so, dass die Wikipedia vor allem Maßnahmen zum Schutz ihrer Autorinnen und Autoren getroffen hat. Das heißt, im Unterschied zur sonst üblichen Praxis werden nicht mehr die Namen der einzelnen Beitragenden ausgewiesen, weil man sie schützen will vor staatlicher Repression. Noch ist die Wikipedia allerdings in Russland vollständig und in allen Sprachversionen zugänglich.
Es stehen ja bestimmte Wörter, zum Beispiel die Verwendung des Wortes Krieg unter Strafe. Sie haben gerade schon beschrieben, dass die Wikipedianer, also die Autoren und Autorinnen, nicht mehr unter Klarnamen schreiben. Ich kann mir vorstellen, dass sie aber auch zahlenmäßig einfach abnehmen, weil sie Angst haben. Also ist das so und kann man sich überhaupt im Moment noch über Kriegsverbrechen zum Beispiel adäquat informieren in der Wikipedia?
Na, ich würde so sagen, ganz viele Leute haben vorher schon und schreiben auch heute in der Wikipedia nicht unter Klarnamen, sondern haben sich dafür ein Pseudonym ausgesucht. Mhm. Und das heißt, diese Repressionsversuche gegen die Wikipedia und deren Autorinnen und Autoren unterstreichen nochmal die große Bedeutung von Pseudonymität für das Funktionieren der Wikipedia. Das ist nämlich was anderes wie Anonymität, weil ja die Leute, die quasi unter einem Pseudonym schreiben, trotzdem da eine Reputation quasi aufbauen können und gezeigt haben, dass sie in der Vergangenheit seriöse Informationen und seriöse Beiträge beigesteuert haben. Das heißt, es ist wichtig, dass man zwar die zuordnen kann, aber dass das Pseudonym dann eben nicht mit dem Klarnamen einfach verknüpfbar ist, nicht einfach herausfindbar ist. In Russland ist man aber noch einen Schritt weiter gegangen. Man hat auch nicht mehr die Pseudonyme ausgewiesen. Es gab dort kurzzeitig nur eine einzige quasi Fake-Person, der alle Editierungen zugeordnet wurden, damit man eben es möglichst schwer macht für staatliche Stellen, hier einzelne Autorinnen und Autoren zu verfolgen. In Weißrussland ist ja im März ein Wikipedianer bereits auch verhaftet worden, weil er zu diesem Thema etwas beigetragen hat in der Wikipedia.
Verstehe. Herr Dobusch, lassen Sie uns doch sehr gern auch noch mal kurz auf diese gerichtliche Auseinandersetzung schauen. Also Ende April hatte ja ein russisches Gericht die hinter der Wikipedia stehende Wikimedia Foundation zu einer Strafzahlung von 5 Millionen Rubel, das sind umgerechnet ungefähr 82.000 Euro, verdonnert. Die Wikimedia hat gegen diese Klage der russischen Medienaufsichtsbehörde Einspruch erhoben, und zwar einerseits auf formaler, aber auch auf prinzipieller Ebene. Sie argumentiert nämlich mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit, die ja auch in der russischen Verfassung garantiert sei. Wie realistisch sind denn die Chancen für die Wikimedia, mit dieser Argumentation auf offene Ohren zu stoßen?
Also ich bin kein Experte für das russische Justizsystem und mein Vertrauen ist aber auch angesichts von anderen Prozessen wie dem Nawalny-Prozess jetzt nicht sehr ausgeprägt. Mhm. Aber selbst wenn die Chancen am Ende recht zu bekommen eher gering sein mögen, so finde ich es schon wichtig und richtig, dass sich die Wikimedia Foundation hier in ihrer Berufung gegen die erstinstanzliche Entscheidung auf Grundsätze beruft, die auch Teil der russischen Verfassung sind. Und ganz allgemein hat das die Wikimedia Foundation für sich ja zum Prinzip erhoben, dass man sich Zensurversuchen nicht beugt. Und mit wenigen Ausnahmen, einer wichtigen natürlich China, die zweite Ausnahme ist Myanmar, ist die Wikipedia trotzdem auf der ganzen Welt in allen Sprachversionen eigentlich heute zugänglich, obwohl man eigentlich sich nicht einfach irgendwelchen staatlichen Zensurversuchen unterworfen hat.
Herr Lubusch, was denken Sie denn, wie es weitergeht, falls die Wikimedia Foundation in dieser Auseinandersetzung verliert? Also muss die Wikipedia dann vielleicht über kurz oder lang wirklich vom russischen Netz genommen werden? Oder was würde das bedeuten?
Also wenn man sich anschaut, wie es in anderen Staaten mit repressiven Regimes, die sehr stark auch auf Informationsunterdrückung setzen, wie zum Beispiel China, was dort passiert ist, dann sieht man, dass die Wikipedia zunächst mehrere Jahre lang in der chinesischen Sprachversion gesperrt war. Seit 2019 sind aber alle Sprachversionen in China gesperrt. Das heißt, ich würde auch erwarten, dass man in Russland zunächst mit einer Sperre der russischen Wikipedia rechnen muss. Und wenn quasi die Auseinandersetzungen dann nicht zu Ende gehen, dass dann auch andere Sprachversionen, die englische Version und andere, gesperrt werden.
Leonhard Dobusch ist Medienwissenschaftler und Netzpolitik-Experte. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Danke.
Und das hier ist Musik von Alex Meyer, deutsche Sängerin und Multi-Instrumentalistin mit toller Stimme. Hier ihr Song Zeit.
Habt ihr in eurem Umfeld Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben?
Das genau fragt Moderatorin Eva Schulz in einem neuen Format der Bundeszentrale für politische Bildung und bietet in genau solchen Fällen Hilfe an. Callspiracy heißt die Call-In-Show bei YouTube, die in poppigem Gewand und mit Quizshow-Elementen Tipps und profunde Informationen liefert, wenn Familien und Freundschaften ernsthaft in Gefahr sind, durch Verschwörungstheorien auseinanderzufallen. Der Politikwissenschaftler Tobias Meilicke von der Beratungsstelle Veritas ist ebenfalls fester Teil von Callspiracy. Er beantwortet dort Fragen und ist jetzt unser Gast im Kompressor. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Die allermeisten von uns kennen ja wahrscheinlich irgendjemanden, der oder die sich in krude Theorien verstiegen hat. An welchem Punkt wird das traditionell zu einem echten Problem?
Ja, also es ist wirklich sehr wahrscheinlich, dass wir alle jemanden kennen, der sich irgendwie in Verschwörungstheorien auch ein bisschen verloren hat. Studien zeigen, dass bis zu 6 Millionen Deutsche an Verschwörungstheorien glauben, also doch eine relativ große Zahl. Und es wird immer dann zum Problem, vor allen Dingen in Familien beobachten wir, wenn es wirklich um ganz praktische Fragen geht, um die Frage von, lässt sich jemand impfen oder nicht. Wenn dann auf der einen Seite auf einmal ganz große Ängste entstehen, dass mit der Impfung auch möglicherweise es zum Tod kommt. Oder wenn es da um die ganz pragmatische Frage ging, werden Kinder in die Schule geschickt oder nicht, weil zum Beispiel Verschwörungstheorien existieren, in denen dann gesagt wird, ja, die Masken schädigen, weil dort sind Würmer drin, die dann unsere Kinder töten können oder zumindest körperlich verletzen können. Also auch das bringt dann Familien immer wieder in Streit und Auseinandersetzungen und führt zu Konflikten. Und zum anderen wird es natürlich auch dann führen zum Problem in unserer Gesellschaft, wenn Verschwörungstheorien dazu führen, dass Menschen sich von unserem demokratischen System nicht mehr vertreten fühlen, sich abwenden und gegebenenfalls sogar bereit sind, mit Gewalt gegen dieses System vorzugehen.
Die erste Folge von Callspiracy, die steht schon im Netz und da ist unter anderem ein hilfesuchender Zuschauer eingeblendet, ein Feuerwehrmann, der um Rat bittet. Und zwar ist die Gemengelage da die, seine Mutter macht seinen Kindern Angst vor der Impfung und verharmlost Corona. Und zwar folgendermaßen.
Die Sache ist so, meine Tochter ist 12 Jahre alt und hat jetzt auch Fächer wie Politik in der Schule. Und wenn meine Mutter mit ihr dann alleine ist und ihr erzählt, dass Corona nur eine Grippe ist und man sich nicht impfen lassen muss und Putin eigentlich überhaupt nicht schlimm und eigentlich der Gute in der ganzen Sache, dann nimmt sie das relativ ungefiltert auf. Mhm. Und meine Sorge ist, dass sie das in der Schule weitergibt und dann sich das Ganze sehr negativ entwickeln kann.
Herr Meilecke, das ist wahrscheinlich so ein typischer Fall, wie gerade von Ihnen beschrieben. Aber was kann eine Show wie Ihre dann in so einem Fall leisten?
Naja, die Idee hinter der Show ist zum einen, das Thema erstmal nochmal breiter in die Gesellschaft zu tragen, weil ganz viele Betroffene, die sich jetzt bei Veritas, bei unserer Beratungsstelle gemeldet haben, haben gesagt, Verschwörungstheorien sind manchmal wie so ein Todesfall irgendwie. Jeder weiß, er ist da, aber keiner will drüber reden und ist ganz oft mit Scham besetzt. Freundeskreise wenden sich ab und Menschen fühlen sich sehr alleine mit diesem Thema und stellen sich ganz oft die Frage, warum ausgerechnet ich? Warum bin ich jetzt davon betroffen? Warum hat sich mein Vater, meine Mutter oder mein Partner dem zugewandt? Und das wollten wir so ein bisschen auflösen, indem wir sagen, nee, du bist nicht alleine, sondern es gibt ganz viele Betroffene, die ähnliche Geschichten aufweisen. Und das Zweite, was wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie ein Format, wo wir auch Menschen direkt irgendwie Tipps geben können, wie sie damit besser umgehen. Weil wir ganz oft feststellen, dass Menschen, die dann damit konfrontiert sind, auf Handlungsmuster zurückgreifen, die nicht so förderlich sind. Also beispielsweise sehr viel versuchen, über Fakten zu diskutieren, was einfach in den meisten Fällen gar nichts bringt.
Jetzt ist dieser Fall, den wir gerade gehört haben, von dem Feuerwehrmann ja so ein vergleichsweise harmloser, wenn man so will, in dieser ersten Folge. Da ist auch ein prominenter Gast zu sehen, nämlich der Vegan-Experte und Queer-Aktivist Alyosha Mutadi. Und der zum Beispiel berichtet davon, wie ihn Verschwörungsgläubige regelrecht bedroht haben. Auch sie selbst müssen ja wahrscheinlich jede Menge Anfeindungen über sich ergehen lassen, oder?
Also es kommt wirklich immer mal wieder vor, dass sich Menschen auch bei uns melden, die verschwörungsgläubig sind und die uns erstmal als Feindbild ausmachen und teilweise auch sehr aggressiv auftreten. Was aber ganz interessant ist, sobald man denen erklärt, was eigentlich unser Anliegen ist, nämlich Menschen in Beziehung zu halten, den Kontakt wiederherzustellen zu Verwandten, zu Freunden und da einen Umgang miteinander zu finden, dass die meisten doch sehr, sage ich mal, dem zugewandt sind sogar und sagen, ja, das ist wirklich was wir feststellen, dass sich Freunde von uns abgewandt haben, dass wir sehr alleine sind, dass wir Einsamkeit beobachten. Also das, was, sage ich mal, das Umfeld von Verschwörungsgläubigen als Stress oder als auch Trauer erlebt, dass sich Abwendungen, dass sich Beziehungen spalten, das erleben ja Verschwörungsgläubige genauso. Und da möchten wir ja einsetzen und erstmal diese Beziehungsebene stärken, um wieder miteinander in Kontakt zu kommen. Hm. Und das finden Verschwörungsgläubige meistens dann auch sehr gut.
Interessant, ja. Jetzt arbeitet diese Show ja auch eben mit diversen Quiz- und Games-Elementen. Es gibt immer wieder so Merksätze richtig gehend, die in dicken Lettern nochmal eingeblendet werden. Also es soll alles nicht nur munter, sondern auch gut verständlich zugehen. Wen möchten Sie vor allem ansprechen und was für Rückmeldungen bekommen Sie ansonsten?
Ja, also vor allem möchten wir wirklich Menschen ansprechen, die im familiären oder im freundschaftlichen Umfeld mit Verschwörungsgläubigen in Kontakt sind. Das ist uns aus zwei Gründen ganz wichtig. Das eine ist, dass wir mitkriegen oder aus unserer Arbeit auch erfahren haben, dass gerade diese Menschen oft sehr belastet sind mit dieser Situation. Also wenn sie ständig mit Verschwörungstheorien zu tun haben, dann sind sie einfach auf einer dauerhaften Stressbelastung, weil sie gar keinen anderen Zugang mehr finden zu ihren Verwandten und Freunden und sich auch fragen, wen habe ich da eigentlich geheiratet oder wie konnte das alles passieren? Und da soll das auch so ein bisschen die Menschen abholen und zu einer Stressentlastung führen, indem die Menschen mitkriegen, ich bin erstens nicht alleine und zweitens, ich kann vielleicht auch anders mit der Situation umgehen. Und das Zweite, was uns natürlich total wichtig ist, wenn wir es auch schaffen wollen, dass Menschen, die sich Verschwörungserzählungen zugewandt haben, Teil unserer Gesellschaft bleiben, dann ist das Umfeld total wichtig. Das hat ja auch der Fall Xavier Naidoo zum Beispiel gezeigt, der ja auch in seiner Ansprache immer wieder darauf beruft sich, dass vor allem das Umfeld total wichtig war für den Distanzierungsprozess, den er womöglich jetzt gerade durchmacht. Mhm. Und das wissen wir auch, weil Verschwörungsgläubige sind grundsätzlich misstrauisch gegenüber allem, was extern ist, was staatlich ist und so weiter. Aber wo immer eine Vertrauensebene besteht, ist das familiäre Umfeld, die Freundeskreise. Und genau mit der müssen wir bauen, auf die müssen wir bauen und müssen gucken, wie kriegen wir es gut hin, dass wir Menschen, die sich vielleicht auf diesen Verschwörungserzählungen verloren haben, wieder Teil unserer Gesellschaft werden.
Der Politikwissenschaftler Tobias Meinecke, der arbeitet bei Veritas, der ersten Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen. In dieser Rolle berät er auch in der neuen Call-In-Sendung Callspiracy, die jetzt bei YouTube zu sehen ist. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der DDR-Bürgerrechtler und Grünen-Politiker Werner Schulz ist mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Der 72-Jährige erhielt die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Demokratie. Schulz habe sich schon früh in der DDR-Widerstandsbewegung für demokratischen Wandel engagiert, heißt es in der Begründung der Deutschen Nationalstiftung. Altbundespräsident Gauck bezeichnete in seiner Laudatio Schulz als unermüdlichen Streiter für eine Politik der demokratischen Werte. Er sei ein Vorbild für Sach- und Realitätsbezug in einer Zeit, die zum Teil von hasserfüllten und faktenleugnenden Debatten geprägt sei. Ein mit 20.000 Euro dotierter Förderpreis der Deutschen Nationalstiftung ging an den unabhängigen Sender Ost-West-TV, der von Berlin aus in russischer Sprache sendet. Ein antijüdisches Sandsteinrelief an der Fassade der Stadtkirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt muss nicht entfernt werden. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Der Inhalt, bekannt als Wittenberger Judensau aus dem 13. Jahrhundert, sei zwar beleidigend, durch das Anbringen einer Bodenplatte und eines Aufstellers sei es aber zu einem Mahnmal umgewandelt worden. Damit habe sich die beklagte Kirchengemeinde ausreichend distanziert. Jan Henrich.
Seit 4 Jahren wird juristisch über die antisemitische Darstellung an der Wittenberger Stadtkirche gestritten. Darauf zu sehen, 2 Menschen saugen an den Zitzen einer Sau, ein dritter schaut ihr in den After. Durch ihre Spitzhüte sollen die Figuren als Juden erkannt werden. Ein Kläger jüdischen Glaubens sieht sich durch die Plastik in sein Persönlichkeitsrecht verletzt. Über die Wittenberger Sau hinaus könnte sich die Entscheidung auch auf ähnliche Fälle auswirken. In Deutschland gibt es noch einige Dutzend vergleichbare Schmähungen an Kirchengebäuden.
Der Schauspieler Philip Baker Hall ist gestorben. Laut amerikanischen Medienberichten starb er bereits am Sonntag im Alter von 90 Jahren. Hall hatte sich erst mit 30 Jahren der Schauspielerei zugewandt und zuerst in vielen Off-Broadway-Theaterproduktionen in New York gespielt. Nach ersten kleinen Film- und Fernsehrollen konnte er sich in den 80er Jahren als Charakterdarsteller etablieren. In Deutschland wurde Hall vor allem durch die Filme Magnolia und Boogie Nights von Paul Thomas Anderson und seine Auftritte in den Sitcoms Seinfeld und Modern Family bekannt. Unternehmer Elon Musk will diese Woche erstmals seit Ankündigung der geplanten 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme vor die Twitter-Belegschaft treten. Am Donnerstag sei ein unternehmensweites Treffen geplant. Der Tesla-Chef werde Fragen von Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beantworten, so das Unternehmen. Musk hatte die Übernahme von Twitter im April angekündigt. Seither reißen die Schlagzeilen nicht ab. Zuletzt drohte er, den Deal abzublasen, sollte das Unternehmen nicht weitere Informationen über Falschkonten liefern. Mitarbeiter von Twitter haben immer wieder die Sorge geäußert, Musk könne die Firma destabilisieren. Bis Anfang August sollen die Twitter-Aktionäre über die Übernahme abstimmen. Die größte Wildbiene in Deutschland ist zum Gartentier des Jahres gewählt worden. Auf die blau-schwarze Holzbiene entfielen 33% der abgegebenen Stimmen, wie die Heinz-Sielmann-Stiftung mitteilte. Auf Platz 2 kam das Eichhörnchen. Dahinter folgt die Schmetterlingsart Tagpfauenauge. Mit der Aktion will die Stiftung auf den Rückgang der biologischen Vielfalt aufmerksam machen. Das Potenzial von Gärten als Naturoasen sei riesig, erklärte Biologin und Stiftungssprecherin Nora Künkler. Sie plädierte für eine naturnahe Gestaltung und den Verzicht auf Herbizide und Insektizide.
Den Comiczeichner Nino Bulling kennen viele über seine dokumentarischen Comics, zum Beispiel Im Land der Frühaufsteher, über Flüchtlingspolitik oder zuletzt Bruchlinien über die Terrororganisation NSU. Seine Arbeiten erschienen bis 2019 unter dem Namen Paula Bulling und wurden in verschiedenen Ausstellungen gezeigt, vor allem natürlich innerhalb der Indie-Comic-Szene. Dieses Jahr allerdings nimmt Nino Bulling als Comic-Künstler an der Documenta 15 in Kassel teil, mit seinem neuen Comic Abfackeln, der dort im Rahmen einer Ausstellung vorgestellt wird. Jule Hoffmann hat Nino Bulling in Berlin in seinem Atelier besucht.
Nino Bullings Atelier liegt inmitten eines pulsierenden Geländes, auf dem sich Veranstaltungsorte und Clubs dicht an dicht reihen. Das ehemals industrielle Gebäude gehört einem gemeinnützigen, selbstorganisierten Kunstverein. Sein neues Fahrrad trägt er lieber mit hoch. Hier draußen sei es nicht sicher. Das Atelier, ein großer heller Raum mit riesigen Fenstern und einer Kaffeeküche, teilt er sich mit drei Kolleginnen.
Okay, dann lass uns doch erstmal kurz irgendwie, ich mache uns einen Kaffee oder einen Tee oder was kommt
vor. Kurz darauf blättert Nino Bulling in seinem druckfrisch erschienenen Comic, den er selbst noch kaum in Händen gehalten hat. Ein aufwendig gestalteter Band mit zwei verschiedenen Papiersorten.
Also der intendierte Effekt von der Gestaltung war, dass das Buch auch so zwischen den Stühlen sein soll, dass das weder ein Hardcover noch ein Softcover ist, diesen offenen Rücken hat. Und ich finde schon, dass das irgendwie so ein hybrides Objekt geworden ist, was irgendwie so eine Unklarheit dadurch verströmt. Das finde ich schon gut.
So wütend der Titel des Comics klingt, so zögerlich und poetisch ist sein Inhalt. Abfackeln erzählt von der Beziehung zwischen Lilly und Inken, die sich nicht mehr als Frau fühlt. Von persönlichen Krisen und Umbrüchen, von Intimität, Liebe und Freundschaft. Nach seinen zahlreichen archiv- und recherchebasierten Comicprojekten zu politischen Themen resultiert Abfackeln eher aus einer Phase der Introspektion. Für Nino Bulling kein Bruch mit seinem bisherigen Werk.
Also nur weil etwas persönlich ist, ist es nicht politisch. Und auch, ja, sozusagen politische Situationen ja immer auch eine Auswirkung auf Körper und Körperlichkeit und ein subjektives Gefühl von Sicherheit oder Bedrohtsein mit sich bringen. Und hier geht es jetzt explizit sozusagen um Affekte und Körper und politisiert das vielleicht auch auf eine Art und Weise, in dem natürlich, wenn man über Transidentität spricht, auch im Hintergrund immer sozusagen die gesellschaftlichen Debatten dazu mitlaufen, auch wenn die in dem Buch überhaupt nicht explizit gemacht werden.
Flankiert wird Inkens persönliche Krise von Buschbränden in Australien auf ihrem Smartphone und der Trockenheit auf dem Land. Klimakatastrophen, die medial vermittelt zum Alltag gehören, machen für Bulling auch ein Spannungsverhältnis auf. Transmenschen werde die Autonomie über ihren Körper häufig abgesprochen, indem mystifizierte Vorstellungen von Natürlichkeit heraufbeschworen werden, die allerdings in krassem Widerspruch stehen zur menschengemachten Klimakrise. Unberührte Natur gibt es längst nicht mehr.
Ja, und es geht ja bei dem ganzen Buch darum, sozusagen so eine Spannung aufzubauen und irgendwie so eine Erwartung zu wecken, die dann nicht eingelöst wird. Also es geht gar nicht darum, sozusagen eine Entscheidung zu fällen, sondern darum, diesen Zustand der Ambivalenz für sich anzunehmen.
Nino Bullings Figuren sind gekonnt hinskizziert, mit wenigen Strichen. Unperfekt, angedeutet, schön. Viele Zeichnungen stammen aus seinem Skizzenbuch. Auch Freunde haben ihm Modell gestanden.
Hier sind zum Beispiel Krasimira und Luana, zwei Freundinnen, die in der Residency mit mir waren. Und ich weiß noch, wie wir da im Studio saßen und die sich ewig umarmen mussten. Und auf eine Art, weil das halt so viele Szenen von Intimität und Freundschaft und Erotik irgendwie auch sind, sind da auch so meine Freundinnenschaften irgendwie drin archiviert. Und ich mag das total, dass ich die so die Körper von meinen Freunden hinter den Bildern irgendwie so sehe.
Für die Dokumente hat er seine Skizzen mit schwarzer Tusche auf große Seidenstoffe geworfen, die von einem roten Metallgitter, das den Panelrahmen im Comic nachempfunden ist, herunterhängen werden. Hier musste jeder Pinselstrich auf Anhieb sitzen.
Ja, da steckt schon viel dahinter, weil man kann nicht mehr zurück. Es ist schon immer so eine krasse Konzentrationsfrage und so in die richtige Stimmung kommen und in das richtige Mood irgendwie.
Für Juli hat Bulling außerdem zusammen mit dem libanesischen Kollektiv Samandal eine Gruppe von queeren und Trans-Comic-KünstlerInnen nach Kassel eingeladen, die gemeinsam an einer Anthologie arbeiten werden. Die Einladung zur Documenta war für ihn auch Anlass, endlich eine Idee in die Tat umzusetzen, die in der Szene schon lange köchelte. Die Gründung einer Comic-Gewerkschaft.
Ich habe mich halt schon gefragt von Anfang an, wie kann ich diese Plattform am besten teilen? Und ich habe die Einladung auch nicht nur an mich persönlich wahrgenommen, sondern auch an mein Medium und meine Form und meine Communities.
Nino Bullings Look ist nie langweilig.
Die hängen. Warte
mal, heute trägt er Plateausandalen, ein weißes Hemd und eine schmucke Lesebrille mit Brillenkette. Nicht nur im Bereich seiner Arbeit ist er kollektiv organisiert. Sein Einkommen teilt er sich mit vier anderen Personen in einer gemeinsamen Ökonomie, einer sogenannten Finanzkoop.
Ich komme ja auch eher aus so einem bürgerlichen Elternhaus und ich werde schon irgendwann mal Geld erben. Das ist natürlich auch eine Frage, die sich einem in dem Moment stellt. Die Koop ist ja auch dafür da, unter anderem solche Formen von gesellschaftlicher Ungleichheit, wie halt Erbe produziert, auszugleichen. Und ich glaube, dass für Personen, die nichts erben werden, unter Umständen die Schwelle noch größer sein kann, sich mit anderen Leuten zu verbinden. Weil sich einfach so viel Charme mit dem Thema Geld verbindet.
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass Nino Bulling das Prinzip des Lumbung, also die gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen, das sich die Documenta auf die Fahnen geschrieben hat, längst verkörpert. Trotzdem wundern sich viele. Ein Comiczeichner auf der Documenta? Nino Bulling freut die Irritation. Fest steht, der Bruch mit den Konventionen der Kunstwelt ist eine Bereicherung. Vor allem natürlich für die Documenta.
Der Band Abfackeln erscheint zeitgleich auch auf Englisch unter dem Titel Firebugs in Kooperation von der Edition Moderne und dem Berliner Colorama Verlag. Beide Ausgaben kosten 24 Euro und am Freitag ist Nino Bulling zu Gast in der Kompressor-Live-Sendung Dokumenta. RRR heißt ein indischer Film und wo auch immer Netflix den Film streamt, hat sich das Action-Drama zu einem regelrechten Hit entwickelt. Bettina Weitz berichtet über einen Film, der viel über postkoloniale Wut erzählt.
Als der Film RRR in Indien in die Kinos gekommen ist, waren die Kinogänger begeistert. Von den Stars in den Hauptrollen, von den Liedern.
Seen especially unka dance. I love it.
Ek number, ek mast, ekdam mast. Ek number, khatarnak.
Auch wenn der eine oder andere die zweite Hälfte etwas langweilig fand. Das war im März. Inzwischen ist der Film hier in Delhi fast völlig aus den Kinos verschwunden. Es gibt mehrere neuere Hits. Aber per Stream ist RRR im Internet zu sehen und wird häufig abgerufen, offenbar auch weit über Indien hinaus. Ein Wald, darin die Gattin des britischen Regenten, sie findet Gefallen am Gesang eines Mädchens, das dort lebt. Sie nimmt das Kind einfach mit, zu deren Entsetzen und auch dem ihrer Familie. Die Mutter wirft sich vor das abfahrende Auto der Briten, will es anhalten, ihr Kind wiederbekommen. Da zieht ein britischer Soldat seine Pistole, um sie zu erschießen. Aber der britische Regent gebietet ihm Einhalt.
Do you comprehend the value of the bullet in your barrel? It was manufactured in an English factory using English metals. It cost £1. £1 sterling. And you would want to squander it on brown rubbish.
Die Patrone sei zu wertvoll, um sie an, so sagt er mit Blick auf die Frau, braune Müll zu verschwenden. Der Soldat knüppelt die Mutter mit einem Ast nieder. Damit ist ein Grundton des Filmes angeschlagen. Der Wert der Waffen, der Technik, der westlichen Zivilisation. Verkörpert wird dieser Wert im Film nicht nur von den Briten selbst, sondern auch von Ram, einem äußerst ehrgeizigen Inder in Diensten der britischen Polizei.
Do you want him dead or alive?
I can vouch for this man. If anyone can do the job. It's him.
Der zweite Grundton folgt zugleich, die Kraft der Natur. Für sie steht Bhim, ein Verwandter des entführten Mädchens, der aus dem Urwald nach Delhi reist, um sie zurückzuholen. Er nimmt es selbst mit Wölfen und Tigern auf. Ram und Bhim. Die beiden sind Widersacher, denn Ram soll Bhim davon abhalten, das Mädchen zurückzuholen. Ram peitscht Bhim bis aufs Blut. Bhim bringt Ram fast um. Beide verfügen über schier übermenschliche Kräfte. Aber durch wundersame Wendungen des Drehbuches werden sie zugleich zu den allerbesten Freunden. Sie retten einander wechselseitig das Leben und sie zeigen den erblassenden Briten auf einer Gartenparty, was für sie Zivilisation ist.
Do you know? Desi Nach?
What's Desi Nach?
Bell jaise dhool uda ke singh utha ke tum bhi nacho baaj jam ke taal dhol beta raju ud ke nacho.
Ein mitreißender Tanz bis fast zum Zusammenbruch. Allmählich stellt sich heraus, Ram ist nur deshalb so ehrgeizig bei der britischen Polizei, weil er in die Position kommen will, Waffen zu klauen, um damit die Untaten der Briten zu rächen und Indien von ihnen zu befreien. Die Filmfigur soll ein reales Vorbild haben. Von Bhim lernt Ram aber, dass die Motivation und die Naturgewalt wichtiger ist als die Waffen. Der Film endet in einer Apotheose von Ram als Gott mit Pfeil und Bogen, der ganz alleine, nur mit Hilfe von Bhim, ein Heer von schwer bewaffneten Engländern besiegt. Den Regenten erschießt er allerdings mit einer kostbaren britischen Patrone. Am Ende singen Chöre eine Hymne auf die indische Nationalflagge und im Hintergrund erscheinen Bilder von indischen Freiheitskämpfern und von Waffen. Großes Drama. Ein Fest der Manneskraft und der indischen Natur. Wucht statt Differenzierung.
Der globale Netflix-Hit RRR.